Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Wien. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und ganz viel Spaß.
Herzlich willkommen, schön, dass wir heute gemeinsam hier sein dürfen. Und ich liebe es ja grundsätzlich zu predigen. Und manchmal überlege ich mir wirklich, warum ich mir das antue, Creative Preaching. Ich habe immer so viele tolle Ideen, wie man etwas kreativ darstellen könnte. Und dann kommt der Sonntag und dann denke ich mir, warum stelle ich mich nicht einfach auf die Bühne und erzähle irgendwas? So, da war ich zum Gärtner und dann war ich diese Woche einen Baum kaufen und habe festgestellt, es ist Herbst. Im Herbst findest du keinen frischen Baum, außer du gehst an Stellen im Botanischen Garten, das darf man ja auch nicht. Und deswegen, es ist immer eine Herausforderung. Ich würde gerne am Anfang beten, bevor wir loslegen heute. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist und dass du zu unserem inneren Menschen redest, dass du einfach so redest, dass wir es heute verstehen, was du uns sagen möchtest durch diese Predigt. Amen. Auch online, es freut mich auch immer riesig, dass wir gemeinsam einfach Kirche bauen dürfen in Österreich. Und ich habe so in letzter Zeit ganz viel gelesen und ich rede viel mit Menschen seit vielen Jahren und ich bin sehr, sehr geschichtsaffin. Ich kenne mich aus, ich lese rauf und runter, Zusammenhänge, bin da wirklich recht gut unterwegs. Und wenn ich so aber mit ganz vielen Menschen rede, weil ganz viele Leute kommen zum Glauben im Moment. Ich weiß nicht, ob du es letzte Woche so mitgekriegt hast. Das Internet ist voll von Menschen, die einfach über Jesus reden. Jetzt auch in den Zusammenhang mit Charlie Kirk. Dann schaust du Videos, so viele Dinge, wo einfach über Gott reden, ohne dass ich jetzt irgendwas Großartiges dazu sagen will. Aber einfach Menschen stehen auf und erzählen ganz klar, was sie glauben. Und manche wissen auch genau, was sie glauben, aber Im Großen und Ganzen habe ich bemerkt, dass wir ganz viel mit Halbwissen unterwegs sind und gar nicht wissen, was wir glauben. Du glaubst gar nicht, was Menschen alles glauben, was gar nicht stimmt. Und wir haben so unsere Teacher der heutigen Gesellschaft sind irgendwelche Insta-Reels. Und ich mache ja auch Insta-Reels, die sind großartig. Und dann, übrigens, folgt mir, ich brauche 3000 Follower, wir haben noch 90 vor uns. Und da finde ich wirklich krass, wenn ich jetzt die Bibel lese und da reinschaue, wenn ich in unsere Gesellschaft schaue, dass wir an Jesus glauben, aber dass wir gleichzeitig keine Ahnung haben, woher wir kommen, was unser Leben, unseren Glauben eigentlich ausmacht. Ein Sprichwort sagt, wer nicht weiß, woher er kommt, weiß auch nicht, wohin er geht. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten jetzt über einige Monate eine Predigtserie haben, wo wir Dinge thematisieren, die unseren Glauben definieren. Heute werden wir ein bisschen in unsere Geschichte reinschauen, wo wir herkommen, weil ich beobachte, und ich merke das auch das Problem in meinem Leben, dass wir manchmal rumlaufen wie so ein entwurzelter Baum, also ein Baum ohne Topf, der nicht weiß, wo er hingehört. Wir erleben ja ganz viel Umbrüche in unserer Gesellschaft, wir hatten ganz viele Herausforderungen und wir versuchen alle unser Leben irgendwie zusammenzuhalten, unsere Gedanken, weil es so viele unterschiedliche Meinungen und Gedanken und Herausforderungen gibt, aber ich glaube, wir sollten nicht einfach schauen, was wir zusammenhalten können, sondern wie wir unsere Wurzeln tiefer reingraben können, damit wir Sicherheit und Stabilität im Leben bekommen. Weil sonst bleiben wir in einem oberflächlichen Glaubensleben, in einem oberflächlichen Leben. Wir haben keinen Bezug zu unserer Familiengeschichte, zu unserer Kirchengeschichte. Und es ist so wichtig, damit wir wissen, verwurzelt sind, wo sind unsere Wurzeln, damit wir auch in Sicherheit und Klarheit nach vorne gehen können und dass Missverständnisse ausgemerzt werden. Weil dieses Halbwissen, dieses Oberflächewissen ist echt ein Fluch, weil wir dann wirklich unsere Entscheidungen und unsere Meinungen über den anderen einfach falsch treffen. Deshalb der erste Punkt, den ich heute reingehen würde, die jüdischen Wurzeln unseres Glaubens. Warum ist es wichtig? Ich komme aus einer Familie vom Land, ohne dass ich jetzt irgendjemanden, also nicht schlecht reden ist jetzt schwierig, aber so Nationalsozialismus bei meinen Großvätern, Großmütter, buntdeutscher Mädchen, Nazis, schwarze Uniform war normal. Ich bin mit dem aufgewachsen und wir waren halt alle unter uns und da ist auch keiner hinkommen, das anders zu erklären. Und ich bin so aufgewachsen. Und irgendwann, als ich dann älter Teenager geworden bin, habe ich plötzlich gemerkt, ich habe etwas gegen Juden. Ich wusste ja nicht mal, was ein Jude ist. Also ich wusste ja gar nichts, ich bin ja wirklich vom Land. Und da habe ich gemerkt, ich mag die nicht und warum und so. Ich wusste weder, woher die kommen, wo die wohnen, was das überhaupt ist, keine Ahnung. Und da bin ich gläubig geworden und habe gemerkt, aha, das könnte ja was mit mir zu tun haben. Also ich hatte einen Antisemitismus in mir, weil ich meine Wurzeln nicht kannte und musste das richtig, richtig ausmerzen in meinem Leben, weil das auch in uns, in der christlichen Geschichte ganz viele negative Dinge passiert sind. Der erste Punkt, wichtig ist zu wissen, Jesus war Jude. Also falls du das nicht weißt, Jesus war tatsächlich Jude, kam aus dem jüdischen Volk. Die ersten Christen, alle waren Juden. Wenn wir von der Kirchengeschichte reden, dann fangen wir an mit einer großen Menge von Menschen, die Juden waren. Das waren nicht automatisch irgendwelche westlich gebildeten Christen, sondern das waren alles Juden, die an ihren Messias geglaubt haben. Die Juden sind das auserwählte Volk Gottes. Wir lesen hier in 1. Mose 12, Vers 1 bis 2 im Alten Testament. Dann befahl der Herr Abraham: Verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Und Gott hat dann mit dem Volk Gottes, also mit dem Volk Israel, Bünde, also Versprechen geschlossen, die wir heute alle kennen. Und wir müssen einfach wissen, das war mit dem Volk Israel, das war damals das auserwählte Volk und mit ihnen hat Gott geredet und mit ihnen hat Gott Deals gemacht und gesagt, hey, ich werde dies und jenes tun. Zum Beispiel das erste, Noah nach der Sintflut, also der Bund Gottes mit den Menschen, ich werde die Welt nicht mehr zerstören durch Wasser, das wurde mit Noah geschlossen. Das zweite ist Abraham. Unter dem Sternenhimmel, ich werde dich zu einem Volk machen, zu einem großen Volk wie die Sterne. Wir sehen, die sind verwandt miteinander, schauen alle gleich aus. Moses ist auch einer aus dieser Familie. Das ist der Beweis, diese drei Bilder, dass ich die Moses, das Gesetz Gottes, die 10 Gebote wurden dem Volk Israel mitgegeben. Das ist bis heute in vielen verschiedenen Bundesverfassungen. Verfassungen. In Verfassungen sind die 10 Gebote oft die Grundlage von ganz vielen Staaten. Gottes Vorhersage für die Nationen, dass aus dem Volk Israel mal der Retter kommen wird. In Jesaja 49, Vers 6, 700 Jahre vor Jesus steht geschrieben, er sagte, es genügt nicht, dass du mein Knecht bist, nur um die Stämme Israels wieder aufzurichten und Israel zur Umkehr zu führen. Ich mache dich auch zum Licht für die Völker und zur Rettung für die ganze Welt. Und das wurde 700 Jahre vorgesagt, da wurde ganz viel über diesen verheißenen Messias gesagt und dann kam dieser große Bund Gottes mit den Menschen durch Jesus Christus am Kreuz. Er ist vor 2000 Jahren gestorben, Gott wurde Mensch, die ganzen Prophetien, die Voraussagen des Alten Testaments wurden wahr und Jesus hat den großen Bund geschlossen. Aus dem Volk Gottes heraus, aus den Juden, wurde der Zugang für alle Menschen. Es gibt Vergebung und es gibt Zugang zu Gott durch diesen Tod durch diesen Blutsbund, durch dieses Versprechen, dass Gott unsere Sünden vergibt, weil Jesus gestorben ist. Und dann sehen wir, die nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus waren die ersten Christen, das waren die Judenchristen, sage ich mal, und die Heidenchristen. In der Apostelgeschichte 1, ich hoffe, ihr könnt mir alle folgen, aber ihr könnt es ja nachher anhören. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja, bis an die Enden der Erde. Also du merkst plötzlich, Jesus hat nur in Israel gewirkt und seinen ersten Jüngern gab er den Auftrag, in die ganze Welt zu gehen. In der Apostelgeschichte weiter heißt es, in den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen, eure Töchter und Söhne werden Weissagen, eure jungen Männer werden Visionen haben und eure alten Männer prophetische Träume. Wir sehen hier die Geburtsstunde der Gemeinde Gottes. Das war so plötzlich, hey, es ist zugänglich für alle, aber es waren doch im ersten Moment nur Juden. Und dann hatte Petrus, den kennt man so, das war der, der Jesus verleugnet hat, der hatte so eine Vision, er hatte gespürt, dass plötzlich etwas passiert, dass Menschen zum Glauben kommen, die keine Juden waren. Aber das war für ihn unmöglich, weil er in seinem Denken hatte Prophetien gekannt, dass nur für die Juden das Heil ist, und plötzlich musste Gott mit ihm Klartext reden. Und er hat in einer Vision, hat er ihm gezeigt, kam ein Tuch vom Himmel herunter und da waren lauter unreine Tiere. Und er hat gesagt, iss davon. Und für ihn als Jude war das natürlich unmöglich und er hat sich geweigert. Und dann hat er gemerkt, aber Gott will das, dass er gesagt, iss davon. Und das war das Bild für ihn, dass das Evangelium auch für die Heiden ist, für die Menschen, die keine Juden sind. Und wenn ihr das Bild jetzt angeschaut habt, seht ihr natürlich sofort, dass da eine Kuh drinnen ist und die natürlich koscher war. Aber das hat ChatGPT nicht hergebracht. Die blöde Kuh. Und dann kam diese Diskussion, die Leute waren verunsichert und haben sich gedacht, okay, oh, wir können doch nicht den Heiden, das sind übrigens wir, predigen, weil das Heil ist nur für die Juden. Und dann plötzlich kam, dass der Heilige Geist andere Menschen erfüllt hat und Petrus musste ihnen das erklären, dass das Evangelium jetzt doch für alle ist und dass jeder Mensch in den Himmel kommen kann. Und in Apostelgeschichte 11, Vers 18 war das Ende dieser Diskussion von Petrus mit diesen Leuten. Als die anderen das hörten, beruhigten sie sich, also die Juden, und fingen an, Gott zu loben. Sie sagten, also schenkt Gott allen Menschen die Möglichkeit zur Umkehr, damit sie leben können. Eine Revolution ist losgebrochen unter diesen ersten Freunden von Jesus, unter diesen ersten Christen. Sie haben gemerkt, alle Menschen haben Zugang zu diesem Gott. Und in Römer 10, Vers 20 erinnert sich der eine an die Worte von Jesaja. Und Jesaja wagte zu sagen, ich habe mich von Menschen finden lassen, die nicht nach mir suchten. Ich habe mich denen zu erkennen gegeben, die nicht nach mir fragten. Und das Spektakuläre an Gott finde ich, er hat sich zum Beispiel mir zu erkennen gegeben, obwohl ich ihn nicht gesucht habe. Das hat sich bis heute nicht geändert. Wahrscheinlich sind hier viele Menschen, du hast, wenn du ehrlich bist, ja so nach Gott gesucht, auch nicht. Und so toll gelebt hast du wahrscheinlich auch nicht. Aber er hat dich gesucht, obwohl du nicht mal nach ihm gefragt hast. Und so sehen wir, dass wir eingepflanzt sind als Menschen in diesen Topf. Und dieser Topf heißt Israel, die Wurzeln, alles, was uns ausmacht, all unsere ganzen Glaubens, wir sind eingepflanzt, unser Glaubensleben ist verbunden mit Israel. Du kannst Israel und das jüdische Volk nicht trennen. Der größte Teil der Bibel besteht aus der Geschichte Israels. Man hat es versucht, nachdem die Kirche dann gewachsen ist, langsam hat man gedacht, ja, irgendwie müssen wir die loswerden. Aber es war nicht so, man hat sich entschieden und gesagt, hey, das Volk Israels ist die Wurzel unseres Glaubens. Und was war die Message dieser ersten Christen, der Judenchristen und der Heidenchristen? Die erste Message, die alle vereint hat, ist, bekehrt euch zu Jesus und ihr werdet gerettet. Das war die einzige große Nachricht, bekehrt euch zu Jesus und ihr werdet gerettet. Das waren keine theologischen Spitzfindigkeiten. Bekehrt euch zu Jesus und ihr werdet gerettet und Jesus kommt bald wieder. Die letzten Worte der Bibel ist, Jesus kommt bald wieder. Das war die ganze Predigt der ersten Kirche. Bekehrt euch, dass ihr in den Himmel kommt und er kommt bald wieder. Viel mehr wurde eigentlich nicht groß rausposaunt. Die Apostel predigten zuerst in den Synagogen und dann unter den Nichtjuden. In Apostelgeschichte 13, Vers 46 bis 47 lesen wir einen zentralen Satz und der ist auch schwierig geworden zum Teil. Da erklärten Paulus und Barnabas, es war nötig, dass diese Botschaft von Gott zuerst euch Juden zu verkünden. Doch da ihr sie abgelehnt und euch damit selbst des ewigen Lebens für unwürdig erklärt, werden wir sie den anderen Völkern, also den Heiden, bringen, also uns bringen. Und das war so die große Tür, dass sich einige von den Aposteln abgewandt haben und in die ganze Welt gegangen sind. Das Problem aus dieser Bibelstelle heraus ist gekommen, dass man gesagt haben, ja, die Juden gehören nicht mehr zum Volk Gottes und man hat alles mehr oder weniger versucht zu verdrehen und sie irgendwie loszuwerden. Aber man hat sich dann definitiv in vielen, vielen verschiedenen Meetings dafür entschieden und gesagt, nein, unsere Wurzeln bleiben das Volk Israel. Und deswegen haben wir Altes und Neues Testament. Das eine kannst du nicht ohne das andere lesen. Innerhalb der ersten 300 Jahre verbreitet sich dann der Glaube im ganzen Römischen Reich. Und es sind natürlich nicht nur die Römer, es gab einige Apostel, die sind nach Indien gegangen, nach Afrika, die haben sich verbreitet. Aber Paulus ging nach Rom und da er am meisten geschrieben hat, wurde dieses ganze Evangelium auch ganz stark von Paulus und dem Römischen Reich geprägt. Aber das Smarte an Paulus war, er ging ins Zentrum der damaligen Macht und innerhalb von dieser ersten Zeit kamen diese paar Hanseln aus Israel das ganze Reich erreicht mit dem Evangelium, weil sie haben gepredigt auf den Straßen Roms. Sie haben das benutzt, was vorhanden war. Und sie werden heute zum Beispiel das Internet, wenn man das Internet benutzt zum Predigen anstatt zum Müll zu verbreiten, dann ist es wirklich powerful. Und das haben sie damals gemacht. Zwischen im 3. und 4. Jahrhundert wurde dann erst die ganze Bibel als Kanon abgeschlossen. Da hat man viele, viele Meetings gehabt, bis man da drauf gekommen ist. Und die damaligen Leute, die waren recht geduldig mit Meetings. Also ich bin ja so, nach einer Stunde reicht mir ein Meeting. Ich bin so krantig dann. Das längste Meeting, Konzile hießen die damals, hat 18 Jahre gedauert. Sind 18 Jahre zusammengekommen und gesagt, so, jetzt müssen wir mal schauen, was eigentlich wirklich stimmt. Und die haben sich das wirklich durchdacht. Auf alle Fälle ist die Bibel dann entstanden und du kannst dieses Zeug alles googeln. Und ich bitte dich, lies nach, informier dich. Es ist spannend und wichtig für uns zu wissen, wo wir herkommen, warum wir glauben, warum wir was lesen, aber auch, was die Spannungsfelder sind. Um 300 bis 400 nach, also genau 313 nach Christus, erlässt Konstantin, der Cäsar, der Kaiser, das Toleranzdelikt. Das heißt, Christen durften plötzlich ihren Glauben frei leben. Die ersten 300 Jahre des Christentums, das war nicht so locker und lässig. Da hast du nicht einfach ins ICF gehen können und ein bisschen einen Kaffee trinken und ein bisschen an Starterbibel mitnehmen und so und noch einen Post machen. Die Menschen wurden verfolgt, von Tieren zerrissen, gefoltert. Schlimmste Dinge wurden den Christen angetan. Sie mussten im Untergrund, wirklich in den Katakomben leben. Und das Christentum war eigentlich eine verfolgte Religion, bis der erste Kaiser zum Glauben gekommen ist. Und er hat die Tür dann aufgemacht und plötzlich konnte man wirklich so ganz stolz durch diese Stadt gehen. Und das Römische Reich wurde eigentlich dann zu einem christlich-römischen Reich. Die negative Seite ist, es wurde dann ganz schnell zum machtpolitischen Spiel. Und so nach dieser Begeisterung der ersten Christen wurde quasi die großen Religionen gegründet, die orthodoxen Kirchen, die katholische Kirche. Und dann stiegen wir dann gleich mal ein ins Mittelalter. Und so diese Jahre, die waren echt zum Teil übel. Also übel, weil es wurde ganz viel verdreht, es wurde ganz viel falsch gemacht. Man hat nur noch auf Latein gepredigt mit dem Rücken zum Volk. Keiner wusste eigentlich, was gepredigt wurde und was in der Bibel steht. Nur die Gelehrten und es wurde viel Machtmissbrauch begangen. Mittelalter, ganz eine üble Zeit. Es waren natürlich sehr viele Menschen, die sind aufgestanden, die haben gute Dinge getan. Das waren brillante Theologen, das waren super Leute wie Franz von Assisi und so weiter. Aber der grundsätzliche Machtmissbrauch war doch recht enorm. Das Ganze hat so, der Höhepunkt war so im 16. Jahrhundert, kurz vor der Reformation. Die katholische Kirche hat damals den Vatikan gebaut und sie haben Geld gebraucht und sie haben dann einfach diesen Ablasshandel eingeführt. Das heißt, man ist durch die Länder gezogen und hat gesagt, hey, wenn du so und so viel zahlst, dann kannst du deine Seele vom Fegefeuer retten und wenn du ein bisschen mehr zahlst, dann kannst du auch deine Familie rauskaufen. Und die Menschen lebten in Angst vor dem. Und dann stand ein Mönch auf in Deutschland, Martin Luther, der war natürlich ein Gelehrter und der hat in der Bibel gelesen, aha, das stimmt ja eigentlich alles gar nicht und hat sich dagegen aufgelehnt und gesagt, wir müssen die Kirche verändern und hat 1517 hat er seine 95 Thesen an eine Kirchentür geschlagen und hat quasi die Reformation eingeleitet. Er hat gesagt, das Ganze mit dem Papsttum, mit dem Zölibat, der Ablass, Fegefeuer und viele, viele Dinge, die er nicht gefunden hat in der Bibel, die hat er gemerkt, hey, da müssen wir die Kirche verändern. Er wollte nicht die evangelische Kirche gründen, sondern letztendlich die Kirche verändern, hat aber dann doch zu einer Spaltung geführt. Der Höhepunkt für ihn war Johann Tetzel, das war der große Spendeneintreiber, Fundraiser heutzutage von der katholischen Kirche in Deutschland. Er hat gesagt, Johann Tetzel, die Münze in der Kasse klingt, die Seele aus dem Feuer springt. Und diese falschen Wege hat er angeprangert und er gesagt, hey, wir müssen was tun. Und in Römer 1, Vers 17 hat er dann gelesen, der Gerechte wird aus Glauben leben. Er wusste, eigentlich zählt der Glaube ans Wort Gottes, damit ich in den Himmel komme und ich kann mir den Himmel nicht erkaufen. Das war so die Basis von der Reformation, eine spektakuläre Zeit vor 500 Jahren passiert. Luther wollte alles runterbrechen auf diese fünf Solas, Sola Scriptura, allein die Schrift, Sola Fide, allein durch den Glauben werde ich gerettet, Sola Gratia, allein durch Gnade Gottes, nicht weil ich was tun kann, nur Christus, Solo Christus und Soli Deo la Gloria. Und er war so begeistert von dem, dass er das dann einfach auch durchgezogen hat. Es waren andere Reformatoren in Zürich, auch mit in der Schweiz, Zwingli und Calvin, und das Gute an der Reformation war, es wurde die deutsche Sprache entwickelt. Vorher hat es nur Dialekte gegeben, so steirisch und so. Ich bin immer noch in der vorreformatorischen Zeit, brutal. Die deutsche Sprache wurde entwickelt, weil es ein Anliegen vor ihm war, hey, wir müssen doch das übersetzen irgendwie. Die Bibel wurde ins Deutsche übersetzt, der Buchdruck wurde vorangetrieben und so wurde das ganze Evangelium wieder verbreitet im deutschsprachigen Raum. Und viele sagen ja dann, dass Luther nicht weit genug ging mit der Reformation und kurz drauf, also ein paar Jahre später, genau 8 Jahre später, entstanden die ersten Freikirchen. Und das finde ich wirklich spektakulär. Man denkt sich immer, man kommt hierher, lernt Jesus kennen und denkt, ich bin im ICF, die gibt es seit 9 Jahren. Und so, das ist so unsere Freikirche. Aber die Kirchengeschichte von uns Freikirchen ist letztendlich vor 500 Jahren die Täuferbewegung um 1525. Und das Coole ist, habe ich in der Vorbereitung gemerkt, es sind 500 Jahre Freikirche. Und die haben gesagt, also im Internet steht sogar, die Täuferbewegung war eine radikal reformatorische Bewegung des 16. Jahrhunderts. Und die Reformation war so der erste Schritt. Und die Täufer, also die ersten Freikirchen, okay, wir müssen das durchziehen bis zum Schluss. Wir wollen so leben, was wir lesen in der ersten Kirche. Und das große Merkmal war die Erwachsenentaufe, weil wir in der Bibel gesehen haben, die Taufe ist eine Antwort auf den Glauben. Nicht umgekehrt. Und das entstand in der Schweiz und hat sich dann ganz schnell in Europa verbreitet. Das Traurige hier wiederum ist, es sind Menschen, die haben die Bibel gelesen, die haben gesagt, hey, wir müssen uns taufen lassen, die Täufer. Und das Erste, was sie gemacht haben, ist, die Evangelischen haben die Täufer ertränkt in der Limmat in Zürich. Die haben gesagt, okay, wollt ihr euch als Erwachsene taufen lassen, dann werdet ihr auch so sterben. Und die Täufer haben sich ausgebreitet über Tirol, über Böhmen, Mähren, nach Wien und so weiter. Und die Reformation inklusive der Täuferbewegung schwappte über ganz Österreich. Und in Österreich vor circa 500 Jahren vor 450 oder so, war Österreich ziemlich durch mit der Reformation. Und es entstanden damals daraus große Kirchen, die man sie heute kennt, die Baptisten, die Methodisten, die Brüderbewegung, die Heilsarmee und viele, viele Freikirchen, wie man sie heute auch kennt. Aber was für Österreich krass ist, in Zürich wurden die Freikirchen gegründet und in Österreich haben die Habsburger plötzlich ein Problem bekommen, weil die katholische Kirche ganz stark mit dem Staat verbunden war. Und der Papst hat mit dem Kaiser gesagt, es geht nicht, dass Österreich evangelisch wird. Und man hat die Gegenreformation eingeleitet. In Wien wurde die Gegenreformation vor ein paar hundert Jahren eingeleitet. Und all diese Täufer wurden dann grausam verfolgt. Einer der berühmtesten ist der Jakob Hutter in Tirol. Der wurde dann verbrannt unter dem goldenen Dachl. Und es war eine unglaubliche Leidenszeit, wieder mit Folter. Und mitten in Wien wurden Teenager gefoltert, nur weil sie sich taufen haben lassen. Viele von hier sind dann über Deutschland, also viele sind im protestantischen Gebiet geblieben und viele dann nach Amerika ausgewandert und die begründen heute zum Beispiel die Hutterer in Amerika, sind 45.000, die reden bis heute tirolerisch. Die haben gedacht, wir sind Tiroler, wir gewöhnen uns das nicht ab. Und die Gegenreformation war begleitet von der spanischen Inquisition und wenn du Geschichte mal anschaust, dann merkst du, das ist wirklich ein waren ganz üble Genossen. Und die Leute haben letztendlich wirklich für ihren Glauben, den sie aus der Bibel gelesen haben, mit ihrem Leben bezahlt. Warum ist es so wichtig, dass wir das wissen? Weil wenn wir sagen, wir taufen Erwachsene, und ich kenne ja die Diskussion immer, ja, ich weiß nicht, ob ich mich taufen lassen soll, dann sage ich, lass sie einfach taufen. Es ist wirklich nicht so schlimm bei uns. Gell? Es gibt schlimmere Zeiten. Oder? Es steht in der Bibel, wir sehen, Jesus hat sich taufen lassen als Erwachsene. Es gibt ganz viele verschiedene Sachen. Aber ehren wir die Freiheit, sich überhaupt taufen lassen zu dürfen? Genauso wie wir Israel ehren, wir sind nicht einfach in den luftleeren Raum reingeboren, sondern wir sind Teil der Geschichte. Vor 100 Jahren kam dann irgendwann diese ganze Pfingstbewegung und weil Leute sich aufgemacht haben, sie haben gesucht, haben gesagt, in der Apostelgeschichte, der Heilige Geist, ist es irgendwie noch relevant und man hat wieder eine neue Bewegung eingeleitet, die mittlerweile die ganze Welt auch erfasst hat, in alle Denominationen rein und das, was wir als ICF hier sind, wir sind nur die Spitze von allem, was wir eigentlich in der Kirchengeschichte sehen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Vom Kirchenstammbaum, kannst du ein bisschen runter scrollen? Nein, andere, hoch scrollen, andere Richtung. Genau, also wir sehen hier oben, das ist irgendwie so der Tempel, dann das Nizianische Bekenntnis. Wir werden nächste Woche über unser Glaubensbekenntnis gelehrt bekommen von einem Doktor, der kann das. Und wenn du hier ein bisschen scrollst und schaust hier links, das ist nur für uns in Mitteleuropa und in verschiedenen Teilen der Welt ist die römisch-katholische Kirche so groß, aber die Ostorthodoxen, die Orientalorthodoxen, dann wenn du weitergehst, irgendwann die Church of England, die haben wieder was Eigenes gemacht und dann die Lutheraner links und dann die Presbyterianer und die Baptisten da in der Mitte und links die Analphabeten. Na, und die First Great Awakening, die Methodisten, die Heilsame ist mittendrin und die Sieben-Tags-Adventisten und irgendwo ist ICF, wir haben es leider nicht drauf geschafft, sind noch nicht Kirchengeschichte, aber doch, wir schreiben mittlerweile Geschichte und ich möchte dir das, kann man das Bild nochmal zeigen bitte, danke, hey, was wenn du sagst, wir versuchen es einfach so, einfach zum Erklären, sagen, ja, das ist ja alles easy, oder? Und die haben recht und jene haben recht und jene haben recht. Die einzige Botschaft, die uns vereint bis heute ist, Jesus rettet alleine und er wird wiederkommen. Alles andere ist Ansichtssache zum Teil. Und wenn du das Ganze anschaust und denkst, wir als ICF und sagen, ja, wir haben die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Wir versuchen nur, die Bibel zu nehmen und versuchen, wie die ersten Freikirchen reinzuschauen und sagen, okay, so sehen wir das heute. Das sind unverrückbare Wahrheiten. Jesus rettet, er wird wiederkommen. Und dazwischen gibt es ganz viele Details, wo wir uns vereinen über diese Glaubensbekenntnisse. Aber wie du gesehen hast, da gibt's, nur weil wir in einem katholischen Land wohnen, es gibt Länder, da gibt's gar keine Katholiken, da gibt's nur Orthodoxe. Es gibt Länder in Afrika, ja sicher gibt's dort Länder. Wie heißen sie jetzt? Die äthiopischen Christen. Kennst du die äthiopischen Christen? Muss mal lesen, was die glauben. Sie haben Jesus im Zentrum, aber sonst machen sie ein paar Dinge ganz ordentlich anders. Im Orient, Freikirchen alle. Und ich habe gemerkt, hey, Jesus vereint uns und wir haben unsere Art und Weise und wir haben die Dinge, wo wir denken, es ist richtig. Und zu dieser Wahrheit, die wir rausgefunden haben, zu dieser stehen wir und wir maßen uns nicht an, anderen zu sagen, wie sie leben und glauben sollen, sondern wir können das ja nur für uns selber predigen und hier, sogar hier in dem Raum hast du, oder im ICF hast du 300, 400, 500 Leute in Wien und jeder hat so ein bisschen seine eigene Sicht. Aber die Basics, die bleiben gleich, das bleibt unsere Botschaft. Jesus alleine rettet. Ich möchte euch das... Die Ilana braucht jetzt auf der Bühne, sie hat ja einen grünen Daumen. Ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen, währenddem sie grünen Daumen, grün daumt. Das ist es. Das sind übrigens meine Chili-Früchte. In Römer 11, Vers 17 heißt es, doch einige dieser Zweige, damit sind die Juden gemeint, wurden herausgebrochen. Und du, der Zweig eines wilden Ölbaums, wurdest eingepfropft. Nun erhältst du ebenfalls Kraft aus der Wurzel des Ölbaums und nährst dich von deinem Saft, seinem Saft. Doch sei nicht stolz darauf, dass du anstelle des herausgebrochenen Zweiges eingepfropft wurdest. Vergiss nicht, dass du nur ein Zweig bist und nicht die Wurzel. Denn nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Wenn du jetzt hier schaust, unser Glaubensfundament ist das Volk Gottes Israel. Das sind die Wurzeln unseres Glaubens und wir sind eingepfropft, das heißt, wir sind hier anmontiert an diesem Saft und wir sind Teil dieser ganzen Geschichte. Und es gilt für dich als Person, du bist einfach eingepfropft, aber auch für uns als Kirche. Wir dürfen völliger Stolz, völliger Überzeugung sagen, ich gehe in diese Kirche hier, ich bin ein wertvoller Branch mit einer roten Frucht. Das Logo war mal rot vom ICF, deswegen. Und das ist nicht weniger wert, aber auch nicht mehr wert. Es ist nicht besser, es ist auch nicht schlechter. Wir sind eine große Family. Und wir dürfen aufstehen für das, woran wir glauben. Und als ich so darüber gelesen habe, wisst ihr, es hat mich richtig auf der einen Seite begeistert. Hey, die ersten Freikirchen, 500 Jahre lang, Menschen sind aufgestanden. Wir sind nicht einfach so, okay, zufällig hier, sondern das ist über viele Jahre hat man sich das einfach erkämpft, diese Freiheit, dass man in eine Kirche gehen darf, so seinen Glauben leben darf, wie man das sieht. Und auf der anderen Seite hat es mich für Wien sehr traurig gemacht, auf der anderen Seite, dass die Gegenreformation hier angefangen hat und ich von hier aus eigentlich unglaublich viel Leid über unzählige Tausende, Hunderttausende von Menschen gebracht wurde. Jetzt ist meine Frage, ja, was mache ich damit? Beschwere ich mich für die Verbrechen in der Vergangenheit? Nein, ich kann nur traurig darüber sein und sagen, Gott, es tut mir leid. Und ich kann bei mir anfangen und sagen, okay, wir als Generation, was werden wir unseren Leuten weitergeben? Was werden wir tun, um Einfluss in Gesellschaft, im Bildungswesen? Wie werden unsere Kinder aufwachsen? In welchen Kirchen werden sie aufwachsen? Wie viel Freiheit, wie viel Radikalität werden sie auch mitbekommen? Vielleicht denkst du dir jetzt, oh, das war eine super Predigt, ein bisschen Geschichte gelernt und kannst es wieder vergessen. Aber meine Frage, könntest du dir denken. Aber meine Frage ist auch, was mache ich jetzt mit dem? Ich habe euch ein paar Sachen mitgemacht, was das für uns bedeutet. Das erste ist für mich ein Bewusstsein der jüdischen Wurzeln und das Ehren und ein Ja dazu haben. Das Antisemitismus hat keinen Platz in dieser Kirche, aber auch nicht in der Gesellschaft. Stell dir vor, wie wahnsinnig es ist, wenn diese Christen dann im Laufe der Zeit plötzlich sagen, wir verfolgen die da unten. Du schneidest an deinem eigenen Ast, auf dem du sitzt. Deswegen Antisemitismus ist eigentlich völlig hirnlos, dass christliche Kulturen anfangen, Juden zu verfolgen. Es gibt keinen arischen Jesus. Es war kein Österreicher. Definitiv nicht. Es war ein Jude. Es gibt keinen Antisemitismus. Was bedeutet das noch für mich? Wir dürfen das Alte Testament durch die Brille des Neuen Testaments lesen. Was heißt das? Vor 700 Jahre vor Jesus hat Jesaja geschrieben, dass es kommt Jesus und der wird sterben, der wird all unsere Krankheiten, all unsere Sünden auf sich nehmen. Damals, als die Leute das gelesen haben, also zu der Zeit, als Jesaja das geschrieben hat, haben sie es gelesen und sich gedacht, Jesaja, come on. Verstehe kein Wort, was soll das? Leidensknecht und Grab und ganz abgespacede Sachen. Und auf einmal ist es Wahrheit geworden. Und wir können das heute lesen. Wenn du Jesaja heute liest, dann liest du, wow, Gott ist real und was der sagt, passiert. Er hat es vorausgesagt, es ist genauso in der Geschichte passiert. Du kannst es nicht verdrehen. Jawohl, Applaus. Und deswegen, die Bibel kannst du lesen, wenn du das Neue Testament kennst, ist das Alte spektakulär, weil du Jesus im Alten Testament plötzlich siehst. Die Dankbarkeit, dass wir unseren Glauben frei ausleben dürfen. Wie ich gesagt habe, hey, es ist nicht selbstverständlich, dass du in einem Land lebst, wo du in die Kirche kommen kannst. Und glaub mir, schönes Wetter, Pulverschnee, Strand und Donauinsel und alles ist nicht so wichtig, wie dass du in die Kirche gehen kannst. Es gibt Leute, die hätten sich gewünscht, die meisten Leute in der Gesellschaft vor uns hätten sich gewünscht, das zu erleben, was wir erleben dürfen. Er kann sich taufen, so ein bisschen im wohltemperierten Wasser hier, mit Livestream perfekte Fotos dargestellt. Was für ein Privileg, dass wir heute so leben dürfen. Dankbarkeit für die Generationen, die das vor uns erkämpft haben. Ich habe die Geschichte gelesen von den Wienern, Teenagern, die unter jahrelanger, schwerster Folter, 16-, 17-Jährige, die gesagt haben, ich werde stehen zu dem, dass ich mich taufen gelassen habe, werde nicht widerrufen. Und die gelitten haben und eigentlich einen Weg bereitet haben für uns und wir dürfen dankbar sein für das, was vor uns passiert ist. Was es für mich noch bedeutet, ist, sich richtig zu informieren. Leute, lest die Bibel. Ich kann es nicht oft genug sagen. Informiert euch, lest Bücher und glaubt nicht jedem dahergelaufenen Instagram-Theologen. In einer Minute kommt oft recht wenig rüber. Und das ist dann definitiv aus dem Kontext gerissen. Und steh zur Wahrheit, die du erkannt hast. Es gibt Menschen, die stehen einfach heutzutage öffentlich auf Campusse, im Internet, einfach zu ihrem Glauben. Die erleben wirklich krasse Dinge, weil sie offen zu Gott stehen. Und lasst uns solche Menschen sein, die sich im Alltag einfach nicht zurückziehen, sondern die Wahrheit, die du erkannt hast, steh offen zu dieser Wahrheit. Im Internet, live bei deiner Familie. Vielleicht mögen dich ein paar dann nicht mehr. Hier letztens hat mir jemand gesagt, seit ich gläubig bin, habe ich 90% weniger Freunde. Hat sich recht schnell erledigt dann. Gell? Er hat gesagt, jeden Blödsinn haben sie geliked auf Facebook, auf Internet. Dann habe ich Jesus-Bilder gepostet und dann waren die Likes plötzlich weg. So ist es. Andere haben einen höheren Preis bezahlt. Ich wünsche mir ein leidenschaftliches Christentum, das erfüllt ist von Liebe, erfüllt ist von Wahrheit, erfüllt ist von dieser Botschaft, Jesus alleine rettet und er kommt eines Tages wieder. Wir als ICF, wir haben definitiv nicht immer mit allem recht, aber wir geben uns Mühe, das rauszufinden. Jeder von uns sollte sich Mühe geben, rauszufinden, in der Bibel zu graben, in der Geschichte zu graben, um Meinungen zu ringen, nicht einfach alles zu nehmen, was wir irgendwo kriegen, sondern einfach sich selber Gedanken machen, in dem Bewusstsein, dass wir Teil von diesem großen Ganzen sind. Ich würde gerne zum Abschluss noch beten. Eine Sache ist mir wichtig. Wenn du antisemitische Gedanken hast, wenn du wirklich gegen das Volk Israel bist, wenn du merkst, hey, da ist Hass, da ist irgendetwas Negatives in dir, dann möchte ich dich bitten und dir den Raum jetzt auch geben, dass du einfach sagen kannst, Jesus, tut mir leid, dass ich die Wurzeln vernachlässigt habe, dass ich mich nicht darum gekümmert habe, dass ich sogar negativ bin. Und dann möchte ich einfach beten für uns alle, dass wir lernen, und akzeptieren, dass wir Teil dieser Geschichte sind und dass wir unseren Teil für die Zukunft beitragen. Du kannst gerne auch online oder hier die Augen zumachen. Lass uns einen kurzen Moment kreieren zwischen uns und Gott. Jesus, ich danke dir, dass du als Jude ans Kreuz für uns gegangen bist. Obwohl wir nicht nach dir gefragt haben, jeder einzelne von uns, obwohl wir kein Recht hatten, bist du trotzdem für uns am Kreuz gestorben. Vater, es tut mir leid, wenn wirklich antisemitische Dinge in unserem Leben, in unserem Land sind. Wir möchten einfach Israel segnen als Volk, aber auch diese Wurzeln ehren, wo wir herkommen. Und ich bitte dich, Vater im Himmel, dass wir solche sind, die jetzt an der Spitze dieser Geschichte, dass wir unseren Auftrag wahrnehmen, dass wir dich predigen, dass wir eine Leidenschaft haben, dass du eines Tages wiederkommst. Und ich möchte einfach bitten, Vater im Himmel, dass du uns erfüllst mit der Klarheit, dass du uns einfach auch vergibst, wo wir faul sind, uns nicht informiert haben, dass wir einfach Halbwahrheiten irgendwie aufsaugen und nicht auf den Grund gehen. Ich möchte einfach bitten, Vater im Himmel, dass wir solche sind, die auch dein Wort lernen und studieren und sich wirklich damit beschäftigen. Und ich möchte uns als ICF Wien segnen mit dieser Demut auch, dass wir nicht die Einzigen sind auf der Welt, sondern mit der Demut, dass wir ein Teil sind von diesem Königreich Gottes, dass wir ein Teil sind von der Kirche, die du eines Tages abholen willst auf dieser Welt, dass wir ein Teil sind, die Verantwortung hat, in dieser Stadt etwas zu bewegen. Und ich danke dir, Jesus, ja, dass wir nicht dort weitermachen wollen wie früher, dass wir einfach Verbrechen tolerieren an deinem Wort oder an deiner Wahrheit, sondern wir wollen einfach aufstehen, Jesus, wie so viele Generationen vor uns und einfach das sagen, was wir glauben, was richtig ist. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-wien.at mailen. Und weitere Infos findest du auf unserer Homepage unter www.icf-wien.at.